Ich denke, dass viele Faktoren für Trumps Erfolg offensichtlich eine Rolle spielen. Unter anderem auch diese Politik mit der Angst, nämlich insofern, als er den Zustand der USA auch mit vielen Lügen und mit vielen Tabuverletzungen als sehr bedroht dargestellt hat und sehr viele Ängste mobilisiert hat, insbesondere in Bezug auf die illegalen Immigranten, Terror, Muslime, um nur einige Faktoren zu nennen. Und dann sehr schnell in einem nächsten Schritt versprochen hat, sehr viel zu ändern. Slogan, I will make America great again. Wobei das Agenda auch eine große Rolle spielt, nämlich implizit voraussetzend, Amerika war schon einmal groß, jetzt gehen wir zurück und knüpfen da an. Also die Zwischenzeit, die zählt jetzt nicht. Und dann versprochen hat, so als Retter aus der Not beispielsweise diese Mauer zu bauen, die Ökonomie, also das Budget zu reformieren und vor allem auch den kleinen Leuten, also jenen, die also lost out, die verloren haben oder in Gefahr sind, zu verlieren, denen wieder zu helfen. Damit hat er verschiedene Wählerschichten erfolgreich angesprochen. Und zwar vor allem, wie wir jetzt wissen, Weiße, sowohl Mittelschicht wie auch ungebildetere Schichten, Männer und Frauen, die sich also durch eine Wahl Trumps und durch seinen Sieg wirklich eine Identifikation geschaffen haben. Ja, also dieses Great America und in ihm einen Helden, einen Retter sehen, eben jemanden, der sich da auch so hochgearbeitet hat, der Millionär geworden ist und daher jemand, der weiß, wo es lang geht. Also das entspricht komplett oder würde ich sagen in vielen Aspekten meinen Schritten, die ich da ausgeführt habe. Dazu kommt auch die Rolle der Medien, also die Provokation, Strategie der Provokation, die er geschickt angewandt hat, nämlich sozusagen jeden Tag noch einen größeren Skandal zu provozieren, gerade durch das Brechen vieler Tabus. Also ich traue mich, das zu sagen, was jeder eigentlich sagen will, oder endlich traut sich jemand, das denen da oben zu sagen. Und dadurch ist er also ununterbrochen in den Schlagzeilen gewesen, weltweit, aber auch in den USA. Er musste quasi für seine Werbung kaum was zahlen, weil sowohl Fernsehen wie Zeitungen ihn ohnehin täglich berichtet haben. Also das sind einmal zwei Aspekte, die durchaus meinen Beobachtungen und meinen theoretischen Annahmen auch zu Europa folgen.
Um da nochmal ein bisschen expliziter reinzugehen, Sie haben ja selber gesagt, in seinem Wahlkampf hat er immer wieder Lügen geäußert, die ja dann auch teilweise enttarnt wurden. Da stellt sich die Frage, wieso, und das ist ja nicht nur in den USA zu beobachten, sondern eben auch in Europa, viel mehr Scheinargumentationen oder Annahmen Glauben geschenkt wird und den Argumenten, die da Dekonstruktion dessen geliefert werden, die gar nicht so die Wahrnehmung finden. Also was macht denn diese Angst Rhetorik und die Politik mit der Angst eigentlich so erfolgreich? Das heißt, warum lassen sich Menschen von so etwas überzeugen?
Er appelliert durch diese sowohl Lügen wie auch durch diese sehr konkrete, auch sehr offensive und oft beleidigende Sprache, durch quasi das Vernichten fast seiner Gegnerin oder der gegnerischen Partei beziehungsweise der sogenannten Eliten, die eine Gefühlswelt anzusprechen und sozusagen das Erfolg zu ermächtigen. Ja, und jedenfalls fühlt sich das sogenannte Volk ermächtigt, das Volk, das er auch definiert, und da kommt also diese Körperpolitik hinein, nämlich das Volk ohne Immigranten, ohne Muslime, ohne Eliten, also eine sehr klar willkürlich definiertes Volk, das er anspricht und ihnen quasi zugesteht, dass sie richtig entscheiden werden, auch ohne Experten, ohne Bildung, ohne Fakten, ohne Eliten. Sie wissen einfach, wo es lang geht. Und damit wird das Wissen, die Fakten werden außer Kraft gesetzt, zumindest für diesen Moment. Und die Wähler, Wählerinnen fühlen sich ermächtigt, ihrem Bauchgefühl nachzufolgen. Und da spielen eher Bilder, Ängste, Hoffnungen und viele andere, Neid, Ressentiment eine Rolle, wie wir wissen, auch Sexismus und durchaus auch rassistische Vorurteile als Fakten. Also dieses Leugnen von Faktizität, das wir da erlebt haben, das Außerkraftsetzen von Wissen, entspricht auch in meiner Theorie, ich nenne das ja die Arroganz der Ignoranz, entspricht genau dieser Annahme, dass man ohne, dass das Volk ohnehin wisse, man braucht es nicht gesagt bekommen. Übrigens etwas, was auch im Referendum in England eine große Rolle gespielt hat. Ich erinnere an einen Ausspruch des früheren britischen Bildungsministers Michael Gove: We've had enough of experts. Also auch da wird diese Anti-Eliten-Position noch erweitert zu Anti-Wissen, Anti-Bildung. Und dadurch geht es dann gar nicht mehr darum, das jetzt genau zu überprüfen, also irgendwelche Faktenchecks und das sozusagen Aufdecken von Lügen und Gerüchten, sondern es geht eigentlich nur darum, an sich selbst zu glauben, beziehungsweise Trump zu glauben als Vertreter, als Verkörperung dieses so definierten Volkes.
Sie haben da ja auch schon jetzt eingehender die Punkte auch benannt und inhaltlich ausgeführt, die Sie ja als Politik mit der Angst bezeichnen würden. In einem früheren Gespräch haben Sie mir mal erzählt oder gesagt, dass das vor allem sich durch drei Bereiche äußert. Das eine ist das antipluralistische Agieren, die Rhetorik oder das Sprechen über den Volksbegriff, sich als Retter des Volkes darzustellen, also mit America will be great again als Beispiel für Trump. Ja. Jetzt gerade haben Sie benannt, das Agieren gegen das Establishment, gegen die Eliten. Und dann ist ja noch der dritte Punkt, das Appellieren an konservative Werte. Und da Trump ja als Republikaner auch eben der konservativen Partei angehörig ist, würde das ja erstmal so zu diesen drei Punkten Ihrer Politik mit der Angst so dazu passen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie in Europa, gerade in so Ungarn oder Polen oder jetzt auch die FPÖ in Österreich und all die anderen Länder, wo man gerade rechtspopulistische Parteien auf dem Vormarsch sieht, und man sich dann den Populismus von Donald Trump anschaut, wo sehen Sie denn da vielleicht auch ein unterschiedliches Agieren, oder sind es dann doch nur vor allem Gemeinsamkeiten?
Es gibt also insofern, da denke ich, sowohl Gemeinsamkeiten wie Unterschiede. Wenn man natürlich die amerikanische Situation, also in den USA, nicht unmittelbar vergleichen kann mit der europäischen, aber auch nicht PiS oder Fidesz mit FPÖ, AfD oder Front National. Ja, also alle diese Parteien haben ja ganz unterschiedliche Geschichten und daher auch unterschiedliche Slogans und Anspielungen, die sie verwenden, und auch unterschiedliche Inhalte, abgesehen von diesen Dimensionen, die sie schon genannt haben. Also wichtig bei den konservativen Werten ist genau das Patriarchalische, das Trump da wieder ganz groß ins Spiel bringt, also der explizite Sexismus, ja, denke ich, in der Explizitheit in Europa so nicht geht. Also diese Beleidigungen von Frauen, die also auch in diesem Video offenbart wurden, also backstage, aber auch die ununterbrochen Journalistinnen gegenüber, aber auch Hillary Clinton gegenüber genannt hat, die würden eine gewisse Tabugrenze überschreiten, die nicht mehr mit Political Correctness zusammenhängen. Ja, und er ist ja sozusagen im Kampf gegen diese Political Correctness auch angetreten. Also das ist sozusagen sicherlich ein Unterschied. Da muss man eher die Republikanische Partei, denke ich, sehen, wo er sich ja durchsetzen musste gegen verschiedene Kontrahenten, die alle konservativ sind, in unterschiedlichem Ausmaß, auch ideologisch fundamentalistisch wie etwa sein Gegner Ted Cruz, wo viele gesagt haben, naja, Trump ist noch besser als Cruz, weil Cruz sei noch fundamentalistischer, weil auch religiös sehr verankert. Und Trump musste sich daher, also in den Primaries, ja, also in dem Vorwahlkampf, um überhaupt Kandidat zu werden, ja profilieren gegen diese internen Gegner. Und das hat er also sicher durch diese Tabuverletzungen gemacht, aber auch mit einer gewissen Distanzierung von manchen dieser fundamentalistisch-religiösen Werte, weil es klar ist, dass er selbst als Person dem nicht entspricht, er mehrfach geschieden und so weiter, also das wäre irgendwie nicht in Frage gekommen. Und gleichzeitig, wenn man jetzt das im Vergleich zu den europäischen Parteien sieht, die Sie genannt haben, stimmt mit diesen in seiner Xenophobie und in seinem Anspruch, da jetzt eine Mauer aufzurichten gegenüber Mexiko, sicherlich sehr stark überein, nicht? Also wir schützen die Nation, wir wollen also alle diese Fremden nicht bei uns haben und sozusagen dem Appeal an das Volk, das ohnehin wisse, was gut für es sei. Da diese Dimensionen, denke ich, stimmen ganz gut mit dem überein, was wir auch in Europa erleben. Also er hat sozusagen einen Spagat machen müssen, um sich abzusetzen, um die Trump-Brand sozusagen, die Marke Trump zu begründen. Einerseits innerhalb der konservativen Partei, die ihn ja auch teilweise nicht wollen und gewollt haben und auch nicht unterstützt haben. Und andererseits und trotzdem mit diesen ausgrenzenden Programmen Rückhalt zu bekommen. Und in Amerika ist ja immer bei jeder Wahl ein großes Thema Abtreibung, das auch so in Europa wahrscheinlich, zumindest in Westeuropa, nicht mehr möglich ist. Und auch da war er ziemlich schwankend, hat sich letztlich dann auch gegen Abtreibung ausgesprochen. Er hat sich auch ausgesprochen gegen den gegen den Obamacare, also den Healthcare Act, also er wird wahrscheinlich das sehr schnell wieder außer Kraft setzen. Und er hat auch etwas, was so in Europa höchstwahrscheinlich nicht ginge, er ist auch gegen den Mindestlohn und er ist explizit für Steuersenkung bei den Reichen. Also es wird sich bald erweisen, dass manches, das er da anstrebt, genau jenen zu Lasten kommen wird, die ihn gewählt haben.
Wenn man jetzt darauf schaut, was mögliche Gegenstrategien sind, dann ist man ja zumindest, was man hier so in Deutschland, in deutschen Parlamenten mitkriegt, wenn es um den Umgang mit der AfD geht, ganz schnell ratlos, weil da man mit Argumenten erstmal nicht weit kommt und Sie haben ja auch gerade schon beschrieben, wie zum Beispiel auch bei Trump er das geschafft hat, trotz, wie man es so sagt, Macht des Arguments, Stimmen hinter sich zu vereinen. Das heißt, was können denn überhaupt Gegenstrategien gegen Rechtspopulisten sein, politische?
Nee, ich denke, dass Gegenstrategien auf vielen Ebenen zu finden sind. Zunächst einmal sollte man davon lassen, meiner Meinung nach, sich ununterbrochen obsessiv mit diesen Gegnern zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, also sowohl in Österreich wie in Deutschland, dass es keine Talkshow gibt, wo nicht stundenlang über die FPÖ oder die AfD diskutiert wird. Das ist wahrscheinlich in Frankreich nicht unähnlich und in England war das eine Zeit lang auch so mit UKIP. Und also man wartet sozusagen direkt auf den nächsten Skandal, auf den man reagieren muss. Stattdessen wäre es zum Beispiel möglich, das eigene Programm und die eigenen Themen und positive Alternativen und insgesamt einmal die anstehenden sehr komplexen Probleme, die wir alle sehen und mit denen wir konfrontiert sind, auf den Tisch zu bringen und das in einer Weise zu tun, wo Leute sich einbezogen fühlen, also Bürger, Bürgerinnen einbezogen werden in unterschiedlicher Form, in unterschiedlichen Öffentlichkeiten. und einmal von dieser Reaktion, von dieser sozusagen quasi Ohnmachtshaltung einmal wegzukommen. Also das wäre, denke ich, einmal wichtig. Das Zweite ist, was man ja auch beobachten kann, gerade, also in Österreich war das sicherlich der Fall, in England auch, nicht von rechts zu überholen. Also in der Angst, Wähler, Wählerinnen zu verlieren, die Programmatik der Rechtspopulisten überzuerfüllen, sondern doch da Profil zu zeigen, weil die Wähler, Wählerinnen erreicht man ohnehin nicht, die sich schon in dieser Gefühlsblase irgendwie gefangen sind. Und andere verliert man dadurch. Also ich glaube, da muss man durchaus wirklich zielstrebig die eigenen Programme und Punkte besser an den Mann und an die Frau bringen. Und drittens, bei den Medien zu sagen, das habe ich auch vielen Journalisten, Journalistinnen schon gesagt, wenn ich interviewt wurde oder bei denen Vorträge gehalten habe, dass also das Reagieren auf jeden Skandal sicher nicht sinnvoll ist, wenn man gegen Strategien will, weil man dadurch ja immer nur verhilft, dass dieser Diskurs weiter Verbreitung bekommt, selbst wenn man ihn als Skandal benennt. Ja, er ist ja dann, dieser Diskurs ist dann, bekommt eine Eigendynamik. Das heißt, wenn ich manchmal einen Skandal ignoriere, wenn der Tabubruch zu groß ist oder direkt Gesetze verletzt, dann eher gerichtlich belange und manchmal nur auf Seite 10 berichte und anderen Themen Platz gebe, dann wäre schon mal was geholfen. Es gibt eine sehr bekannte Journalistin, eine österreichische, die einmal gesagt hat, in sozusagen einem Vortrag, wo es um den Aufstieg der FPÖ Ende 20. Jahrhundert, als die FPÖ damals 27% 1999 erreicht hat, die gesagt hat, wir haben Heider gemacht. Weil wenn man ihn jede Woche aufs Cover gibt und eine Schlagzeile nach der anderen da aus den Provokationen besteht, so hört und liest man ja kaum was anderes. Ähnlich war es auch jetzt in dem Wahlkampf. Durch diese ununterbrochenen Tabubrüche hat Trump die Medien völlig dominiert. Also selbst Trump-kritische Medien, Medien, die sich für Hillary Clinton positioniert hatten, haben zumindest der Anzahl nach mehr Artikel über Trump gebracht als über Hillary Clinton. Also ich denke, das sind alles zumindest einmal ein paar Punkte, wo ein Umdenken gefragt ist.